SWR 2 Lesenswert Magazin.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Elena Ferrante. Seit ihrer neapolitanischen Saga ist die geheimnisvolle Autorin eine Bestseller-Garantin. Ihre Identität ist bis heute unbekannt. Elena Ferrante ist ein Pseudonym. In den letzten Jahren ist außer der neapolitanischen Saga ihr Frühwerk erschienen. Der Erfolg ist ungebrochen und an diesem Wochenende erscheint endlich nach 5 Jahren der erste neue Roman. Das lügenhafte Leben der Erwachsenen, und das hat meine Kollegin Anja Brockert gelesen. Anja, der Titel ist hier etwas sperrig. Kannst du erklären, worum es geht und wo für dich das Herz des Romans schlägt? Bei italienischen Romanen muss ja immer irgendwo ein Herz schlagen.
Ja, das stimmt. Es ist ein Roman über das Erwachsenwerden, über das Entdecken der Sexualität, über das Entdecken von Lügen und Bosheit und deren zerstörerische Kraft. Ich erzähle mal kurz, worum es so geht.
Sehr gerne.
Die Ich-Erzählerin heißt Giovanna. Sie erinnert sich an ihre Pubertät. Sie ist aufgewachsen als ein behütetes Einzelkind in einer glücklichen, bildungsbürgerlichen Familie in Neapel. Natürlich wieder Neapel. Beide Eltern sind Lehrer. Und es tut sich der erste Riss in ihrem Verhältnis zu den Eltern auf, als sie ein Gespräch der beiden belauscht, in dem der Vater sagt, Giovanna werde ihrer boshaften, hässlichen Tante Vittoria immer ähnlicher. Damit beginnt das Buch. Ein fulminanter Einstieg, denn es ist wie ein Fluch für dieses Mädchen. Diese Tante, die Schwester des Vaters, ist quasi verfemt. Die Eltern wollen seit Jahren nichts mehr mit ihr zu tun haben und das stachelt natürlich die Neugier dieses Mädchens an. Ja, sie geht dann zu dieser Tante, sie lernt das Neapel der Armen kennen, aus dem ja auch der Vater ursprünglich stammt. Sie ist davon total fasziniert und gerät gewissermaßen in die Fänge dieser derben und rotzigen Tante Vittoria, die ihr auch einiges über Sex erzählt und die sie auch auffordert, ihre Eltern mal ein bisschen kritischer anzuschauen. Und dann werden einige massive Lügen in ihrer Familie aufgedeckt. Giovanna beginnt selbst zu lügen und das sogar zu genießen. Auch das gehört hier zum Erwachsenwerden. Das Ganze spielt in den 90er Jahren, also etwas später als die ersten Bände der neapolitanischen Saga. Aber es ist ähnlich sinnlich und süffig zu lesen.
Ein italienischer Kritiker hat mal geschrieben, dass man beim Lesen dieses Buchs die beiden genialen Freundinnen, so hieß der erste Band dieser neapolitanischen Saga, völlig vergessen würde. Man wäre ja jetzt nur noch bei Giovanna, bei der Heldin, deren Familie dabei durcheinander gerät. Wie ist denn das? Ging dir das so?
Nee, mir ging das nicht ganz so. Also die Saga schwang bei mir immer mit, obwohl die Giovanna eine eigenständige, starke Figur ist. Aber man erkennt natürlich einige Themen wieder. Also die Milieuunterschiede, die ja auch in der Saga so eindrücklich beschrieben
werden. Das ist ja auch
werden.
Das große Thema von Neapel.
Ganz genau. Also diese Gerüche, die derbe Sprache, die Flüche, die Aggressionen in den armen Vierteln. Hier in diesem Buch, nur eine kleine Episode, ist es übrigens die Tante Vittoria, die aggressiv ist. Die sticht nämlich in einer Szene einem Jungen eine Schere ins Bein oder rammt sie sozusagen rein, weil sie meint, dass er über sie gelacht hat. Und Giovanna wird das später nachmachen. Sie rammt einem Mitschüler, der über sie gelästert hat, einen spitzen Stift in den Arm. Also das heißt, sie erfüllt die Voraussage des Vaters in mehrerlei Hinsicht.
Ist ja auch so dieses neapolitanisch affektgeladene.
Es geht auch hier, wie in der Saga, auch um die bösen und zerstörerischen Kräfte, die Figuren entwickeln können, auch aus Eifersucht. Es geht, wichtiges Thema, auch um das Hocharbeiten ins Bildungsbürgertum aus dem armen Milieu hinaus. Das wird hier unter anderem an der Figur des Vaters angespielt. Was fehlt im Vergleich zur Saga, ist dieses Spannungsmoment, dass sich damals aus diesen unterschiedlichen Charakteren und Lebenswegen der beiden Freundinnen Lila und Leno ergab. Das war ja wirklich das Spannende, dieser Vergleich auch. In diesem Roman ist es vor allem eine zentrale Figur, in der sich die Spannungen sozusagen und deren, in der sich sozusagen die Spannungen entwickeln und deren Entwicklung wir verfolgen. Insgesamt ist dieses Buch, glaube ich, ein bisschen schwächer als die Saga.
Ah, endlich, endlich. Die ganze Zeit warte ich schon drauf. Weil das, was du erzählst, finde ich ja jetzt so, dass ich dieses Buch echt gerne gelesen hätte. Aber das war nicht das Buch, das vor mir lag, als ich das jetzt die letzten Tage da hatte. Ich fand es ziemlich langweilig. Ich hatte das Gefühl, es passieren immer winzige Ereignisse, um die sich dann eine unendlich lange Debattiererei, Reflektiererei und sonst was gedreht hat. Am allerschlimmsten fand ich das Motiv eines Familienarmbands, das immer mal entweder der Großmutter gehört hat oder eben dieser Tante Vittoria, die es verschenken wollte und so weiter. Und jedes Mal, wenn dieses arme Armband wieder irgendeine neue, was weiß ich, Besitzerstufe erklommen hat, dann wurde das 20 Seiten lang ausgewalzt. Irgendwie fand ich das alles nicht so toll.
Also mir ging es nicht so. Ich gebe zu, die Armbandgeschichte ist ein bisschen ausgespielt, ausgereizt. Das Motiv wird überstrapaziert. Ich finde aber, es gibt in diesem Buch doch einige interessante Unterströme und es ist ein spannendes Figurenarsenal, das sie hier auffährt. Also die Figur der Vittoria ist wirklich toll in dieser ganzen Rauheit und Rachsucht, ihrem Besitz ergreifen und manipulieren. Wir erfahren außerdem, wie junge Männer mit Mädchen umgehen, sie zu ihrem Besitz erklären, wogegen sich Giovanna übrigens sehr klar wehrt, andere nicht. Dann haben wir dieses Gegenspiel zwischen einer vordergründig heilen und warmen Welt der Bildungsbürger, die sich aber als pure Lüge entpuppt. Und auf der anderen Seite die Umgebung von Vittoria, in der es rau zugeht, aber irgendwie auch wahrhaftiger. Und wir haben ganz wichtig die Entwicklung der Giovanna-Figur durch einen sanften jungen Theologiestudenten, in den sie sich verliebt.
Das alles steuert so langsam auf die Entjungferung zu, die dann auf einmal zu, ich weiß nicht genau, ob man jetzt diesen Plotpoint verraten soll, aber sie muss dann lügen in diesem Zusammenhang und diese Lüge, die sie dann begeht, ist auf einmal sowas wie ein Initiationsritus, dann ist sie auch erwachsen, weil jetzt kann sie lügen. Mhm. Also ich hatte jetzt auch noch kurz überlegt, das ist jetzt ein kleiner Seitenweg, gibt es eigentlich viele Deflorationsromane? Ist das ein festes Genre?
Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich würde aber sagen, gut, es steuert darauf hin, das ist ihr natürlich wichtig und in dem Umfeld entstehen auch einige Lügen, das ist schon wahr. Nichtsdestotrotz, dieser Theologiestudent, auf den ich nochmal kommen möchte, der ist sehr wichtig, weil er nämlich ihren Geist anregt. Natürlich hätte sie auch gerne eine körperliche Beziehung zu ihm, das passiert dann aber nicht aus Rücksicht auf dessen Freundin, mit der sie auch befreundet ist und so weiter. Sie will diese Beziehung schützen. Deswegen gibt sie sich ihm nicht hin, aber sie, da kommt nochmal eine andere Ebene ins Spiel. Sie diskutiert mit ihm auch viel über Gott und Glaube, sie liest die Evangelien und sozusagen er entwickelt ihren Geist mit. Also das ist schon auch nochmal ein Thema in diesem Roman.
Gut, das ist ein hintergründiges Thema und es kann sein, dass mir plotorientierte Menschen das ein bisschen abhanden gekommen ist. Noch ein großes Manko und jetzt spiele ich meinen größten und schärfsten Trumpf aus. Da taucht ja überhaupt kein Neapel auf.
Also, die Stadt wird hier weniger atmosphärisch beschrieben als in der Saga, das gebe ich zu. Also nur in wenigen skizzenhaften Beschreibungen, also von heruntergekommenen Häusern, vom Inneren der Wohnung und so. Trotzdem ging es mir so, dass ich mit Vittoria in ihrem Cinquecento durch die Stadt gekurvt bin. Ich war auch mit in diesem Gemeindesaal, in dem Vittoria viel ist, in dem Armenviertel, wo dann beim Bazar getanzt wird. Oder im Gegensatz in dem eleganten Haus der wohlhabenden Geliebten des Vaters. Auch das ist ja nur Apel, dieses Oben und Unten. Also das wird schon spürbar. Aber insgesamt, gebe ich dir recht, stehen hier die seelischen und die familiären Verstrickungen im Vordergrund. Das ist richtig.
Ist es jetzt so ein bisschen der Mythos Neapel oder ist es die Form des Romans, der dieses Buch ganz sicher auch wieder in die Bestsellerlisten katapultiert?
Ich glaube, es entspinnt sich eine spezielle Atmosphäre in diesem Roman. Die ist manchmal so ein bisschen schwül, wenn es um Sex geht. Ein Junge öffnet die Hose und es riecht nach Latrine. Es wird beklemmend, als die Familie zerbricht und das gute Bild von den Eltern zerbricht, wo sie auch die Einsamkeit von Vittoria erkennt. Giovanna selbst rutscht ab. Sie zieht sich eine Zeit lang ziemlich nuttig an. Da beschreibt Ferrante die ganzen Seelenstürme eines Teenagers und eines Trennungskindes auch psychologisch ganz gut, finde ich. Ich würde mich nicht wundern, wenn es eine Fortsetzung geben würde. Das ist schon richtig. Und wenn Ferrante an den großen Erfolg ihrer Saga anknüpfen würde. Die Fäden jedenfalls sind ausgelegt.